Ja, ich freue mich sehr, wieder mal hier sein zu dürfen in Bützow. Bin sehr gerne hier. Mich erfreut das frische Klavierspiel immer wieder neu. Minetti mit ihrer durchdringenden, klaren, hellen Stimme. Viele andere auch, die ich mich freue, wiederzusehen. Es ist ein wirkliches Geschenk, Gemeinde zu erleben. Gemeinde zu gestalten, Gemeinde zu erleben, mit dabei zu sein. Ich freue mich, Ingo wiederzusehen, ganz unverhofft, und seine Familie. So ist Gemeinde. Gemeinde ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und wir werden heute einen Bibeltext betrachten, der mit Sicherheit auch Widerspruch hervorruft bei dem einen oder anderen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe davor keine Angst. Denn was Gottes Wort uns zu sagen hat, in Bezug auf Gemeinde, in Bezug auf Gehorsam, in Bezug auf Bibeltreue, das darf man einfach nicht verschweigen. Ja, ich will zunächst mal den Text vorlesen, der heute zur Betrachtung ansteht, aus Epheser 4, die Verse 5 bis 7. Und wem es möglich ist, dem bitte ich dazu aufzustehen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Lieber Herr, hab Dank für dieses wunderbare Wort. Bitte schließe es uns durch deinen guten Heiligen Geist auf. Gib uns die Bereitschaft, dein Wort auch anzunehmen und es auch in der Auslegung durch deinen guten Heiligen Geist zu verstehen und diesem Wort auch zu folgen und dabei zu sein. Herr, und segne auch mich, dass ich nichts sage, was nicht deinem Willen entspricht. Und segne uns alle, dass uns dieses Wort zum Segen wird für unseren Glauben, für unsere Gemeinde, für das, was du mit uns vorhast. Danke, lieber Herr, dass wir dich in unserer Mitte wissen, und da, wo du bist, da ist Klarheit und Wahrheit. Bitte hilf uns dazu, das zu erkennen und dem zu folgen. Anbetung und Ehre sei dir. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, ihr lieben Geschwister, das sind nur drei Verse. Aber ich denke, diese Verse haben es in sich. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es scheint so, als ob die wirklich umfassende Einheit, von der hier die Rede ist, auch und vor allem eine Option für die Ewigkeit ist. Die Zerrissenheit im Christentum und die Aufsplitterung in viele Kirchen kann nur damit erklärt werden, dass viel Eigenwille regiert. In dem Maß, wie Traditionen oder auch historisch Gewachsenes oder auch der Bezug zum Geld und andere Einflüsse und Herren regieren in den Kirchen und Gemeinden, in dem Maß wird Einheit gehindert und zerstört. Ein Herr, Jesus Christus. Sind wir uns dessen noch bewusst, was das für uns bedeutet? Herr. Wir nennen ihn Herr, wir singen Herr, wir beten Herr. Aber wissen wir noch, was das heißt? Heute in der Zeit der Demokratie. Wissen wir noch, was das heißt, dass er in unserem Leben, in unserem Glauben Herr ist? Was drücke ich denn damit aus? Ich sage ja gleichzeitig, dass ich damit Knecht bin. Im Grundtext steht sogar Sklave. Sklave Christi. Knecht Christi. Sein Diener. Und er ist der Herr. Nichts Eigenes mehr bestimmt mich, wenn er wirklich Herr ist. Keine eigenen Auffassungen mehr über das Leben, über den Glauben, über das, was Gottes Wort sagt, über das, was die praktischen Erfordernisse ergibt. Wenn er der Herr ist, bestimmt er alles in meinem Leben. Alles. Akzeptieren wir das? Oder nennen wir ihn nur so oberflächlich Herr und behalten uns unser Rückzugsgefecht? Behalten unser Kämmerchen für uns, wo wir ihn nicht reinschauen lassen? Behalten unsere eigenen Meinungen, die von ganz anderen Herren geprägt sind? Jesus Christus, der Herr, heißt 100% sein Wille, sein Wort und seine Gedanken. Ein Glaube, nämlich der Glaube, der ausschließlich auf seinem Wort beruht. Der Glaube, den er selbst in uns bewirkt durch seinen guten Heiligen Geist. Der Glaube, der sich ausschließlich an seinem Willen orientiert. Eine Taufe. Johanna, nächsten Sonntag. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Ich verstehe das so, wenn Jesus von Wasser und von Geist spricht, damit meint er die Wassertaufe und damit meint er die Geistestaufe. Das ist eine Einheit. Eine Einheit, die wir nicht auseinanderreißen lassen dürfen. Und wenn Pfingstgemeinden etwas anderes sagen, orientiert sich das nicht an diesem Wort. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Damit wird auch Einmütigkeit, Einssein, Einheit dirigiert, vom Herrn selbst für seine Gemeinde bestimmt. Aber selbst, wenn der Herr das so will, haben wir uns in unserem Christentum längst an den Pluralismus gewöhnt. Wir haben uns längst damit abgefunden, dass unterschiedliche Auffassungen in der Taufe, im Glauben und in vielen anderen Dingen der Theologie das Christentum bestimmen. Wir leiden daran nicht mehr, weil wir tolerant geworden sind. Tolerant gegenüber den Meinungen der anderen. Tolerant im Abweichen. Auch Toleranz im Ungehorsam. Wie oft sind in Kirchen und Gemeinden Traditionen wichtiger als die Orientierung am Wort Gottes? Ich möchte nur zwei Beispiele ganz vorsichtig antippen. Die Heiligenverehrung in der katholischen Kirche hat keine biblische Grundlage. Die Kindertaufe in der evangelischen Kirche hat keine biblische Grundlage. Grundlage. Wie oft regieren auch in den Köpfen der Verantwortlichen der Bezug zum Geld und nicht mehr der Gehorsam zum Gotteswort. Wenn ich an die theologischen Hochschulen denke, die wir im Land haben, was ist für sie wichtig? Es ist für sie wichtig, die Unterstützung vom Staat, die staatliche Anerkennung, damit die Förderung, auch materiell. Und was bleibt auf der Strecke? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Die Bibeltreue. Da werden Professoren eingestellt, die können alles Mögliche verkünden in ihrer Theologie. Da werden Studenten eingestellt, die müssen gar nicht mehr gläubig sein. Die müssen gar nicht mehr einen bibeltreuen Glauben haben. Damit der Betrieb weitergeht, damit der Laden voll wird und funktioniert, bildet man aus, nach dem, wie man meint, die Leute, die sich gerade finden. Ein großes Problem in unseren Ausbildungsstätten und auch in Elstal. Was sagt die Ökumene? Hauptsache, wir sind alle beieinander. Was wir glauben, ist nicht so sehr wichtig. Sie sagt noch viel mehr, aber das ist mal auf den Punkt gebracht, das Wichtigste. Es geht sogar so weit, ihr Lieben, das stellt euch mal vor, dass sogar in unseren Gottesdiensten Moslems eingeladen werden, im Gottesdienst zu Allah zu beten. Und daneben stellen sich dann die Geschwister der Gemeinde hin und beten zu Gott. Mann, wir sind doch tolerant. Ökumene. Größer kann Irrtum und Lüge nicht sein. Das ist genau das Gleiche, was Gott im Alten Testament immer ganz scharf kritisiert hat. Wenn Israel anfing, von Gott abzufallen und zu den Götzen zu beten. Gott hat sich nicht gescheut, sein auserwähltes Volk ein hurerisches Volk zu nennen, weil sie genau das getan haben, was auch im Christen, in der Christenheit heute überhaupt kein Problem mehr ist. Merken wir, auf welchem Weg wir sind? Als der Herr in Johannes 17, Vers 17 betete, sagte er auch: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Sagt der Herr. Dein Wort, nämlich das Wort Gottes, ist die Wahrheit. Das wird sehr oft bei allem Reden von Einheit unterschlagen. Jesus sagt damit ganz genau Folgendes: Ohne Wahrheit des Wortes Gottes gibt es keine Einheit. Gibt es keine Einheit. Für die Einheit ohne Wahrheit hat die Bibel einen Begriff. Wisst ihr welchen? Hure Babylon. Die Hure Babylon ist der Restbestand der Christenheit, wenn die lebendige Gemeinde aus allen Kirchen und Gemeinden entrückt ist und das Scheinchristentum übrig bleibt. Das ist der biblische Begriff Hure Babylon. Für das Einssein in Christus dagegen, was die wirkliche Gemeinde bezeichnet, die sich an Christus hält, an sein Wort, an seinen Willen, gibt es auch einen Begriff. Und wie heißt der? Sag's laut. Braut Christi. Genau. Die Bibel kennt eine Hure und eine Braut. Das eine ist das Scheinchristentum und das andere ist das wahrhaftige, wirkliche Christentum. Wenn wir nicht anfangen, das zu unterscheiden, ihr lieben Geschwister, sind wir in allerhöchster Gefahr. Wenn wir nicht anfangen, in unserem Glauben wieder Klartext zu reden, was Gottes Wort sagt und meint und will, und dafür auch persönlich einstehen, auch in der Gemeinde, auch in unserem Bund und auch wenn es Widerspruch hervorruft, dann haben wir noch nicht verstanden, was es eigentlich heißt, um Christi willen auch Leid zu tragen, Verachtung anzunehmen. Der Bruder hat heute in seinem Gebet davon gesprochen, dass es ja die Verfolgung gibt in den Ländern, wo Leid ist und dass es uns ja so gut geht im Überfluss. Das ist wahr. Aber ich frage mich auch, was ist für den Glauben eigentlich gefährlicher? Was ist für den Glauben eigentlich gefährlicher? Kommt es denn noch auf etwas anderes an als auf Glauben? Kommt es noch auf etwas anderes an als auf Reich Gottes und das zu erreichen im Glauben? Wir in unserem satten und Überfluss lebenden Europa, auch als Christen, wir, die wir mit vollen Kühlschränken und irren Bankkonten manchmal jedenfalls. Und die anderen, die nichts haben, das bisschen, was sie haben, verlieren sie noch und vielleicht sogar das Leben. Aber was sagen uns denn die Christen aus Nordkorea? Sie sagen uns, betet für den Diktator, betet für uns, damit wir den Glauben bewahren. Ich weiß es nicht, was letztendlich schlimmer ist. Von innen, vom Glauben, von der Theologie, von dem verkehrten Denken, den Glauben zu verlieren oder äußeren Druck und Leid und Verfolgung zu ertragen. Ich weiß es wirklich nicht, was wirklich das eigentliche Problem ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was wir erleben, dass wir nämlich den Glauben, die Wahrheit, das Wort Gottes verlieren, mindestens genauso gefährlich ist wie die Menschen, die unter Verfolgung und Leid in der Gefahr stehen, ihr Leben zu verlieren. Denn was sagt Jesus? Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Eine Taufe. Die Bibel spricht von einer Taufe und auch wir sollten davon nicht abweichen. Markus 16, Vers 16 sagt der Herr, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und hier nennt der Herr eine Reihenfolge. Gläubig werden, getauft werden, errettet werden. So ist die biblische Reihenfolge der Taufe. Und so haben unsere Väter sie mit ihrem Leben bezahlt, indem sie die Baptistengemeinden gegründet haben. Und wir sollten dabei bleiben. Und die ganze Taufdiskussion, können wir denn Kindertaufe auch anerkennen, können wir denn Kirchenchristen aufnehmen in unsere Gemeinde, die sollten wir nicht führen. Darüber sollten wir auch nicht nachdenken, sondern wir sollten uns auf dieses Wort beziehen und sagen, wenn Jesus sagt, wer gläubig geworden ist und getauft ist, der wird errettet werden. Sollten wir keine anderen Wahrheiten suchen. Wenn Gott und der Herr Jesus Christus in der Ewigkeit Viele Christen aus den Kirchen und Gemeinden, die als Kinder besprengt wurden, auch annimmt als seine Kinder, dann ist das seine souveräne Entscheidung. Aber für die Gemeinde, heute, hier und jetzt, hat er uns dieses Prinzip gegeben. Und das müssen wir unterscheiden. Wir sind nicht Gott. Wir haben keine Freiheit zu entscheiden, ob wir uns nach seinem Wort richten oder nicht. Aber er kann in seiner Weisheit viele annehmen, die aus den unterschiedlichsten Kirchen seine Gemeinde sind, seine Kinder sind. Das wissen wir aber nicht, wen er da annimmt und wen nicht. Sondern wir haben uns nach dem zu richten, was uns das Wort sagt. Wir müssen auch bedenken, ihr lieben Geschwister, in der Taufe sagen wir öffentlich einem Leben des Eigenwillens ab und stellen uns ganz unter die Führung Jesu. Das bedeutet Hingabe an Christus, Selbstverleugnung und Jüngerschaft. So will Christus den Eingang und den Weg in der Gemeinde. Ein Säugling kann das noch nicht. Und einen stellvertretenden Glauben der Eltern oder Paten für einen Säugling gibt es meines Wissens nach der Schrift auch nicht. Jeder muss für sich selbst glauben und sich für den Weg des Lebens entscheiden. Wenn wir aber andere Wege suchen, wenn wir nicht Hingabe, sondern Egoismus leben in der Gemeinde, wenn wir nicht Selbstverleugnung praktizieren, sondern Selbstverwirklichung, wenn wir nicht Jüngerschaft leben und Gehorsam dem Herrn gegenüber, sondern fehlende Unterordnung in der Gemeinde da ist, wir leben ja demokratisch, jeder kann seine Meinung haben, wieso hat der mir was zu sagen? Nein, nein. Gemeinde lebt nicht demokratisch. Das ist ein großer Irrtum. In einer Gemeinde soll es theokratisch zugehen. Gottes Wille soll regieren. Dass das in guter Einstimmung, sondern nach Gottes Wort durch die geistlichen Autoritäten, die Gott in der Gemeinde gesetzt hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass jede Gemeinde eine geistliche Leitung hat, von Gott bestätigt, von der Gemeinde anerkannt, wo man sich auch gerne einordnet und auch unterordnet. Was modern klingt, Demokratie und Mehrheitsabstimmung in der Gemeinde, muss längst nicht gut sein. Was modern klingt, wird manchmal auch vom Zeitgeist bestimmt, der heute so und gestern anders und morgen wieder anders sein kann. Was ist das für ein Geist, der Zeitgeist? Paulus gibt uns in Epheser 2 dazu eine Auskunft. Die ihr ertot waret in euren Vergehungen und Sünden, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also mit anderen Worten, der Zeitgeist wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Wollen wir Söhne des Ungehorsams sein? Oder wollen wir Christi Knechte sein? Wollen wir uns an den Dingen orientieren, die heute modern sind? Oder wollen wir uns daran orientieren, was Gott für seine Gemeinde bestimmt hat? Wir können uns entscheiden. Wir können uns so entscheiden und wir können uns anders entscheiden. Es ist unsere Freiheit. Aber wir müssen wissen, dass nur einer ein Interesse daran hat, die Einheit im Ungehorsam gegen Gottes Wort zu bewirken. Es hat nur einer ein Interesse daran, den Leib Christi mit dem Zeitgeist zu verunreinigen. Es hat nur einer ein Interesse daran, verderbliche Lehren in die Gemeinde einzuführen, liberale Theologie zu begründen, Emerging Church in der Gemeinde zu aktualisieren, historisch-kritische Forschung als Grundlage der theologischen Erkenntnisse zu begründen. Es gibt noch viel mehr teuflische Strategien, wie sie auch heißen mögen. Sie wirken allesamt zerstörend für die Gemeinde. Und es ist nur einer, der ein Interesse daran hat, Satan. Satan ist von Christus besiegt. Das ist die Evangeliumsbotschaft. Das ist die frohe Botschaft, in der wir leben. Aber durch Ungehorsam, Unglaube, Unwahrheit, Selbstverwirklichung und Egoismus, Toleranz und Anerkennung von Sünde können wir den besiegten Feind rehabilitieren. Und dann käme der Satan durch die Hintertür doch noch zum Sieg. Es steht spitz auf Knopf, was wir wollen. Und deswegen, liebe Geschwister, heute mal dieses klare Wort. Wir müssen sehr, sehr wachsam sein. Wir müssen wachsam sein, weil nur der Schlafende nicht mitkriegt, was passiert. Und weil nur der Irregeführte glaubt, er geht einen richtigen Weg, wenn er schon lange auf dem Holzweg ist. Christus gibt uns sein Licht. Wir haben es heute wunderbar gesungen. Christus gibt uns seinen Geist. Christus schenkt uns auch den Gehorsam zu seinem Wort. Und alles zusammen kann uns davor bewahren, uns irreführen zu lassen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Solange das gilt, sind wir gut aufgehoben in Christus. Wenn das nicht mehr zu 100% gilt, sind wir in allerhöchster Gefahr. Wenn wir anfangen, gegen Sünde, verkehrte Theologie, tolerant zu werden, gegenüber Ungehorsam und Veruntreuung des Wort Gottes tolerant zu werden, nach dem Motto, jeder kann auch seine Meinung haben, er kann auch trotzdem Jesus lieb haben. Nein, nein, auch das stimmt nicht. Was steht in Johannes 1, Vers 1? Und das Fleisch ward Wort. Und das Wort ward Fleisch. Christus und das Wort der Bibel ist eine Einheit. Ich kann nicht Christus lieb haben und sein Wort verachten. Das kann ich nicht, das geht nicht, weil das zusammengehört. Und sein Wort, Gottes Wort, ist nicht in der Bibel enthalten, wie manche sehr geschickt sagen, sondern das Wort Gottes ist die Bibel. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ich sage, die Bibel enthält Gottes Wort, dann enthält sie vielleicht auch manches andere, was nicht Gottes Wort ist. Aber wenn ich sage, die Bibel in der heute uns vorliegenden Form, in einer guten Übersetzung, ist Gottes Wort, dann ist das eine ganz klare Aussage. Ein Gott und Vater aller, die über allen und durch alle und in allen ist. Also doch ein Gott in allen Kirchen, Gemeinden und Religionen? Nein und nochmals nein. Vers 6 gilt nur im Zusammenhang und mit der Erläuterung von Vers 5. Gott in allen, in denen Christus sein Werk hat. Gott in allen, die treu und fest zum Glauben stehen. Gott in allen, die seinem Wort gehorchen, einschließlich der Glaubenstaufe. Gott in allen, sowohl Juden als auch Heiden, die seinen Sohn angenommen haben. Gott ist in allen, die ganz und wirklich zum Leib Jesu Christi dazugehören. Was heißt das jetzt ganz genau? 1. Johannes 5, Vers 1 gibt uns darauf eine Antwort. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Liebe zu Gott und zu Christus beinhaltet immer, ohne Ausnahme, auch die Liebe zum Bruder und zur Schwester. Die Liebe zu Gott beinhaltet immer auch die Liebe zu Jesus Christus. Es ist nicht voneinander zu trennen. Genauso wie Christus in mir wohnt, wohnt er immer auch im Bruder und in der Schwester. So wie Christus an mir und durch mich gewirkt hat, so wirkt er immer auch im Bruder und in der Schwester. Wenn Christus mich retten und erlösen und belehren konnte und ich sogar ab und zu etwas verstehe, warum sollte das beim Bruder und bei der Schwester nicht auch der Fall sein? Alle anmaßende Überheblichkeit und alles sich über den Bruder stellen oder auch über die Schwester, alles, auch in Gedanken und Meinungen, ist absolut unangebracht und verkehrt. Es ist die Art des Diotrephes. Wisst ihr, wer Diotrephes war? Der dritte Johannesbrief im 9. und 10. Vers ist die Rede davon. Aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns und die Brüder nicht an. Das klagt der Apostel Johannes in seinem dritten Brief. Diotrephes missachtete Gott über sich und stellte sich über die Brüder. Damit verursachte er Leid in der Gemeinde und spaltete sie. Jesus sagt zu denen, die zu seinen Jüngern, als sie einmal sich unterhalten haben, wer unter ihnen wohl der Größte sei: Der Erste sei euer aller Diener. Also wenn jemand, ihr lieben Geschwister, gerne dient in der Gemeinde, gerne Aufgaben übernimmt und sich unter alle stellen kann, auch zurücknehmen kann und fleißig und treu im Dienst ist, der ist mit Sicherheit dazu geeignet, auch in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Aber wer sich gerne selber meldet und sich gerne in den Vordergrund stellt und sich auch gerne in Gedanken und Meinungen über andere stellt, der hat so ein klein wenig die Art des Diotrephes. Und der kommt in der Bibel nicht gut weg, denn der verursacht Leid und Spaltung in der Gemeinde. Ich weiß, wovon ich rede, nach 50 Jahren Mitgliedschaft in der Baptistengemeinde. Die Gemeinde soll aber nach Gottes Willen eine Einheit sein, in Liebe und in Vielfalt. Und diese Einheit ist nicht Gleichmachung und Schematisierung, sondern Einheit, weil sie des einen Gottes Gemeinde ist. Er hat sie geschaffen, und zwar in Vielheit, in Vielfalt, weil unser Gott der Gott aller ist, aller, die zu ihm, zum Leib Christi, gehören. Die Einheit in der Gemeinde geht immer der Vielheit voraus, denn alles geht von Gott aus. Bei menschlichen Vereinen und Parteien ist es genau umgekehrt. Da folgt die Einsmachung zu einem Ziel immer dem Willen von vielen. Viele schließen sich zusammen zu einem Verein, Ob es nur eine politische Partei oder ein Kaninchenzüchterverein ist, spielt keine Rolle. Viele wollen Kaninchen züchten und dadurch bilden sie eine Einheit. Aber in der Gemeinde ist es genau umgedreht. Die Einheit wird von Gott geschaffen und wird durch uns dann nach seinem Willen verwirklicht. Deswegen darf man einen Verein nie mit der Gemeinde verwechseln. Sie ist vollkommen anders. Gemeinde war schon vor ihren Gliedern da. Gemeinde ist eine Schöpfung Gottes vor der Erschaffung des Alls, sagt uns die Bibel ganz deutlich. Sie wird das Weltall und in seiner jetzigen Form auch überdauern und als Leib Christi in alle Ewigkeit existieren. So wunderbar und herrlich ist Gemeinde. Sie ist bestimmt, dieses Weltall zu überleben und in alle Ewigkeit da zu sein. Offenbarung 22,5 heißt, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer hier gelernt hat zu dienen, darf mit Christus einmal herrschen in Ewigkeit. Und jedem Einzelnen von uns, Vers 7, ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. In Christus sind wir eins, das haben wir eben gesehen. Aber so fährt Paulus fort, im Leib Christi hat jedes einzelne Glied seine besondere Aufgabe, seinen einmaligen Platz, jedes Mitglied. Jeder hat einen Dienst, jeder ist begabt, jeder hat seine Verantwortung und seinen Dienst zu tun. Das sagt auch Petrus im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und jeder heißt wirklich jeder, nicht jeder Zweite. Und auch nicht jeder Dritte, sondern jeder. Jeder Einzelne hat in der Gemeinde seine Aufgabe. Eine der verhängnisvollsten Entwicklungen in der Christenheit ist die vollkommen unbiblische Aufteilung der Gemeinde in Geistliche und in Laien. Vollkommen unbiblisch und verkehrt. Die Folge ist, dass allzu vielen Gemeinden mehr Funktionärskirchen sind als lebendige Gemeinden. Eine Gemeinde ist nur dann immer lebendig, wenn sie auch funktioniert und geistliches Leben hat. Funktionärskirchen erleben Verflachung, abgestorbenes Leben und den geistlichen Tod. In den Versen 12 bis 14 sagt der Apostel in diesem Kapitel, dass die vielfältigen, auf alle Gläubigen verteilten Gaben und Dienste dazu führen, dass die Gemeinde auferbaut wird, wächst und gedeiht. Wenn aber bezahlte Spezialisten, Pastoren, Gemeindeleiter oder Bischöfe, die Kirchen und Gemeinden dirigieren und bestenfalls da und dort ein Ämtlein verteilen, wird Wachstum gehemmt, gewinnen falsche Lehren und falsche Leute an Einfluss. Letztendlich wird Gott entehrt, Kirchen und Gemeinden werden zum Spottbild der Welt. Ganz am Schluss steht dann die Hure Babylon. Offenbarung 17, Vers 6 beschreibt diese Hure. Als der Apostel Johannes sie sieht, steht, und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Warum steht hier große Verwunderung? Der Apostel Johannes hat ja viel gesehen in der Offenbarung. Aber ausgerechnet hier steht, ich sah sie mit großer Verwunderung. Offenbar war der Prophet über alle Maßen überrascht, als er etwas sah, was er nie für möglich gehalten hätte. Die große, weltumspannende letzte Endzeitkirche. Das Ergebnis allen Ungehorsams gegen Gott und sein Wort, die Einheit ohne Wahrheit. Die Einheit in Wahrheit, die Vielheit des Geistes Gottes in allen Gliedern mit reichster Begabung durch Gott selbst hingegen, das ist die Herrlichkeit der Gemeinde. Das ist die echte Braut Christi. Deshalb, gesunde biblische Gemeindestrukturen sind kein Selbstzweck, sondern zeigen uns, wie und unter welchen Umständen in der Gemeinde die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit Gottes offenbart werden soll. Und auch ihr, liebe Geschwister, solltet auf diesem Weg weitergehen. Biblische Gemeindestrukturen sind zum Nutzen der Gemeinde und befördern gutes geistliches Wachstum. Heute und jetzt wird der Tempel Gottes gebaut. Durch Gott selbst, den Heiligen Geist, in der unendlichen Vielfalt seiner Begabungen. Und er allein wird in seinen Gliedern diesen Tempel vollenden. Wenn auch nur ein Stein in diesem wunderschönen, weißen, herrlichen Ewigkeitstempel fehlt, dann ist ein Loch zu sehen. Lieber Bruder, liebe Schwester, sei nicht verantwortlich für dieses Loch. Du sollst mit eingebaut werden in den Tempel Gottes, damit er in vollendeter und vollkommener Herrlichkeit und Schönheit erstrahlt. Gott hat alle Voraussetzungen dazu geschenkt. Denn jedem Einzelnen ist die Gnade gegeben worden. Wie die Errettung ein Werk der Gnade ist, so ist auch die Ausrüstung zum Dienst ein Werk der Gnade. Nicht Intellekt spielen in der Gemeinde eine Rolle. Nicht Bildung oder Erfahrung oder Alter sind wichtig, sondern geistliche Eigenschaften. Glaube, Gottesfurcht, Liebe und Treue, Dienstbereitschaft und Selbsthingabe. Das sind die Voraussetzungen zum Dienst für Christus. Der Herr selbst teilt die Gaben in der Gemeinde zu, wie er will. Und deshalb ist es dumm und töricht, auf andere neidisch zu sein oder auch nur solche Gedanken zu haben oder zuzulassen. Der Herr teilt doch zu. Wir nehmen uns doch nichts. Niemand kann sich etwas nehmen. Aber der Herr gibt einem jeden das, womit er dienen soll. Bist du treu in deinem Dienst in der Gemeinde? Wendest du die Gabe an, die der Herr dir gegeben hat? Dann wird der Herr dich reichlich belohnen dafür. Der Herr gibt uns auch ein Beispiel von den drei Knechten. Und damit will ich schließen. Von den dreien waren zwei glücklicherweise treu. Nicht, weil sie 10 oder 5 Hunde hatten, sondern sie waren von ihrem Glauben her treu dem Herrn und haben mit dem, was der Herr ihnen gegeben hat, gedient. Aber der eine, der war nicht treu. War das letztendlich egal, ob der treu war oder nicht? Nein, der Herr sagt, werft ihn in die äußerste Finsternis. Hartes Urteil, was der Herr spricht. Untreue heißt auch, ich habe meinen Herrn gar nicht lieb. Das kommt ja bei diesem dritten Knecht zum Ausdruck. Und weil ich ihn nicht lieb habe, gehorche ich ihm auch nicht. Und weil ich ihm nicht gehorche, tue ich auch nicht meinen Dienst. So ist die Reihenfolge. Deswegen ist der untreue Knecht auch nicht dabei, wenn Gott sein Reich aufrichtet. Aber der treue Knecht. Und ich sage mal auch für die Schwestern, auch Schwestern können treue Knechte sein. Es geht hier nicht um Männer. Der treue Knecht wird vom Herrn belohnt. Und ich denke, letztendlich möchten wir doch alle beim Herrn ankommen. Gott segne uns dieses Wort, auch im Nachdenken. Wenn es Widerspruch hervorgerufen hat, ich bin nachher gerne zum Gespräch bereit. Wenn ihr es annehmen wollt, denkt einfach drüber nach. Gott hat uns in diese letzte Zeit gestellt. Und diese letzte Zeit ist sehr, sehr gefährlich für die Gemeinde. Und weil sie so gefährlich ist, müssen wir ganz, ganz hell wachsam sein. Und das können wir nur, wenn wir Gottes Wort beachten und seinen Heiligen Geist im Herzen haben und von daher beurteilen können, was gut und was richtig ist. Bibel-TV ist ein wunderbarer Gemischtwarenladen. Der bietet Joyce Meyer genauso wie Stanley. Bibel-TV bietet Parzani genauso wie Dückhoff. Aber Dückhoff ist ein Esoteriker. Und Joyce Meyer verkündet ein Wohlstandsevangelium. Aber Gott sei Lob und Dank, es gibt auch gute Verkündiger bei Bibel-TV. Aber das zu unterscheiden, können wir nur durch den Geist Gottes. Wir dürfen nicht alles schlucken, was uns angeboten wird. Auch nicht, wenn es fromme Namen hat. Sondern wir müssen anhand des Wortes Gottes und des Geistes Gottes prüfen, was richtig ist. Seien wir wachsam, ihr lieben Geschwister, wir haben alle ein Ziel und auf diesem Ziel wollen wir uns helfen und unterstützen. Und dazu möchte auch diese Predigt, die ein bisschen länger geworden ist, dazu beitragen. Gott segne uns allen auch dieses Wort. Amen.